Liebe Hörerinnen und Hörer, in mehreren Folgen behandelt Herr Dr. Peter Egger aus Brixen im Südtirol die Einführung ins Alte Testament. Herr Dr. Peter Egger ist dreifacher Doktor. Nach dem Besuch des Jesuitenkollegs Stella Martutina in Feldkirch studierte er Philosophie, Geschichte, Theologie und Religionspädagogik in Padua, Innsbruck, Salzburg und London. Er unterrichtet als Oberschullehrer Religion, Philosophie und Geschichte am Bischöflichen Gymnasium Vinzentinum in Brixen. Wir wünschen Ihnen viel Erbauung und geistlichen Gewinn mit dem Alten Testament und Dr. Peter Egger.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Auf unserer langen Wanderung durch das Alte Testament haben wir schon viele große Gestalten kennengelernt. Aber auch in der heutigen Sendung werden wir uns mit einer großen Gestalt des Alten Testaments auseinandersetzen, die uns besonders faszinieren wird. Und da handelt es sich um den Propheten Samuel. Im Alten Testament gibt es zwei Bücher, die seinen Namen tragen. Und so wollen wir nun beginnen, das Leben dieses Mannes etwas näher kennenzulernen. Wir wollen dabei keine exegetischen Untersuchungen anstellen, sondern ganz einfach die zentralen Texte dieses Buches lesen und dabei auch einige Überlegungen anstellen. Aber der Sinn dieser Sendung ist, wie der von allen früheren Sendungen, der, dass wir diese Texte auf uns einwirken lassen. Und dass wir uns dabei Gedanken machen, was bedeuten diese Texte für unser eigenes Leben. Die Heilige Schrift soll also zum Wort des Lebens werden. Nun darf ich Sie bitten, dass Sie, wenn Sie das Alte Testament bei der Hand haben, das Buch Samuel aufschlagen, und zwar das erste Buch Samuel. Und da beginnen wir ganz vorne beim ersten Kapitel und lesen dann die Verse 1 bis 3, 9 bis 12 und 15 bis 20. Also, erstes Buch Samuel, erstes Kapitel, Vers 1 bis 3, dann kommt der Vers 9 bis 12 und dann folgen die Verse 15 bis 20. Einst lebte ein Mann im Gebirge von Ephraim. Er hieß Elkana und hatte zwei Frauen. Die eine Frau hieß Hanna, die andere Peninna. Peninna hatte Kinder, Hanna aber hatte keine Kinder. Dieser Mann zog Jahr für Jahr von seiner Stadt nach Shiloh hinauf, um den Herrn der Heere anzubeten und ihm zu opfern. Die Ortschaft Shiloh, das wollen wir ganz kurz einfügen, befand sich in Samaria. Dort befand sich ein kleines Heiligtum, in dem damals die Bundeslade aufbewahrt wurde. Und nun hören wir, wie der Text wieder weitergeht. Nachdem man in Shiloh gegessen und getrunken hatte, stand Hanna auf und trat vor den Herrn. Der Priester Eli saß an den Türpfosten des Tempels des Herrn auf seinem Stuhl. Hanna war verzweifelt, betete zum Herrn und weinte sehr. Sie machte ein Gelübde und sagte: Herr der Heere, wenn du das Elend deiner Magd wirklich ansiehst, wenn du an mich denkst und deine Magd nicht vergisst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen schenkst, dann will ich ihn für sein ganzes Leben dem Herrn überlassen. Kein Schermesser soll an sein Haupt kommen, so betete sie lange vor dem Herrn. Diese kinderlose Frau wandte sich also an Gott und bat ihn um das Geschenk eines männlichen Nachkommen. Und sie machte ein Gelübde und sagte, wenn du mir dieses Kind schenkst, dann will ich dir dieses Kind überlassen. Dieses Kind soll dir ganz geweiht sein. Kein Schermesser soll an sein Haupt kommen. Das war damals üblich bei den gottgeweihten Männern, dass sie die Haare nicht schneiden ließen. Und auf diese Art und Weise konnte man sofort an diesem Haar erkennen, dass es sich dabei um einen gottgeweihten Mann handelte. Sie sagt also, lieber Gott, schenk mir ein Kind. Und dann will ich dir dieses Kind ganz weihen. Und das ergreift uns innerlich. Weil es auch bei uns immer wieder Mütter gibt, die keine Kinder bekommen können. Und nachdem sie oft alle möglichen Dinge versucht haben, um ein Kind zu bekommen, wenden sie sich an Gott und bitten, dass Gott eingreift. Und nun hören wir, wie es weitergeht. Der Priester Eli hatte die Frau beobachtet und hielt sie aufgrund ihrer verzweifelten Gesten zunächst für betrunken. Er tadelte Hanna wegen ihres Verhaltens. Hanna gab zur Antwort, nein, Herr, ich bin eine unglückliche Frau. Ich habe weder Wein getrunken noch Bier. Ich habe nur dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Halte deine Magd nicht für eine nichtsnutzige Frau, denn nur aus großem Kummer und aus Traurigkeit habe ich so lange geredet. Also Eli hat die Frau beobachtet aus einer gewissen Entfernung. Er hat ihre verzweifelten Gesten gesehen, aber er hat wahrscheinlich nicht gehört, was diese Frau gesagt und gesprochen hat. Und so macht er ihr Vorwürfe und nun erklärt ihm Hanna, dass es sich um ein Anliegen handelte, das sie Gott vorgetragen hat. Eli erwiderte und sagte, geh in Frieden. Der Gott Israels wird dir die Bitte erfüllen, die du an ihn gerichtet hast. Sie sagte, möge deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. Dann ging sie weg, sie aß wieder und hatte kein trauriges Gesicht mehr. Am nächsten Morgen standen sie früh auf und beteten den Herrn an. Dann machten sie sich auf den Heimweg und kehrten in ihr Haus nach Rama zurück. Elkana erkannte seine Frau Hanna. Der Herr dachte an sie und Hanna wurde schwanger. Als die Zeit abgelaufen war, gebar sie einen Sohn und nannte ihn Samuel. Denn sie sagte, ich habe ihn vom Herrn erbeten. Also in diesem Namen Samuel steckt auch das Wort, er ist vom Herrn erbeten worden. Als dann Elkana mit seiner ganzen Familie wieder nach Shiloh hinaufzog, um dem Herrn das jährliche Opfer und die Gaben, die er gelobt hatte, darzubringen, zog Hanna nicht mit, sondern sagte zu ihrem Mann, ich werde den Knaben erst, wenn er entwöhnt ist, hinaufbringen. Dann soll er vor dem Angesicht des Herrn erscheinen und für immer dort bleiben. Ihr Mann Elkana sagte zu ihr, tu, was dir gefällt. Bleib hier, bis du ihn entwöhnt hast, wenn nur der Herr sein Wort erfüllt. Die Frau blieb also daheim und stillte ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt hatte. Als sie ihn entwöhnt hatte, das ist ungefähr nach damaligem Gebrauch ein Zeitraum von 3 Jahren, nahm sie ihn mit hinauf nach Shiloh. Dazu einen 3-jährigen Stier, ein Epha Mehl, ein Epha, das ist ein Hohlmaß von 40 Litern, also eine große Menge von Mehl, das etwa unserem Mengenmaß von 40 Litern entspricht, und einen Schlauch Wein. So brachte sie ihn zum Haus des Herrn in Schilo. Der Knabe aber war damals noch sehr jung. Als sie den Stier geschlachtet hatten, brachten sie den Knaben zu Eli. Und Hanna sagte: Bitte, mein Herr, so wahr du lebst, mein Herr, ich bin die Frau, die damals neben dir stand, um zum Herrn zu beten. Ich habe um diesen Knaben gebetet. Und der Herr hat mir die Bitte erfüllt, die ich an ihn gerichtet habe. Darum lasse ich ihn auch vom Herrn zurückfordern. Er soll für sein ganzes Leben ein vom Herrn zurückgeforderter sein. Und sie beteten dort den Herrn an. Darauf kehrte Elkana in sein Haus nach Rama zurück. Der Knabe aber stand von da an im Dienst des Herrn unter der Aufsicht des Priesters Eli. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier sehen wir, wie eine Frau Gott um ein Kind bittet und wie sie dann verspricht, dass sie dieses Kind in einer besonderen Weise Gott zur Verfügung stellen wird. Und wir können eines sagen: Es hat immer wieder Mütter gegeben, die ihre Kinder in einer ganz besonderen Weise Gott geweiht haben. Und oft sind aus solchen Kindern dann auch besondere Berufungen hervorgegangen. Und ich habe auch mehrmals Gelegenheit gehabt, mit Müttern von Priestern zu sprechen, die mir gesagt haben: Ich habe meinen Sohn schon während der Schwangerschaft in einer ganz besonderen Weise Gott geweiht. Es ist dann natürlich immer der Herr, der einen jungen Mann beruft. Und es ist dann immer auch die freie Entscheidung des jungen Mannes, ob er der Berufung folgt oder nicht. Aber die Tatsache, dass hier Mütter den Weg bereiten für eine Berufung, das ist etwas ganz Wunderbares. Und wir wissen, dass viele Berufungen von der Frömmigkeit der Mütter abhängen. Es gibt kaum eine Berufung, hinter der nicht der tiefe Glaube einer Mutter steht. Und wenn wir heute auch wieder solche Frauen haben, die bereit sind, ihr Kind in einer ganz besonderen Weise Gott anzuvertrauen, dann können wir sagen, dass das oft der erste Schritt sein kann für eine Berufung. Wie gesagt, es ist dann immer der Herr, der die Berufung ausspricht. Und es ist dann immer noch der junge Mann, der zu der Berufung Ja sagt. Das Gleiche gilt natürlich auch für ein Mädchen. Auch ein Mädchen kann in besonderer Weise Gott anvertraut werden. Und auch ein Mädchen kann eine geistliche Berufung bekommen. Das alles wissen wir. Aber der Weg, der sollte auch von Müttern schon bereitet werden, durch viel Gebet, durch viel Hingabe. Thank you. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir müssen noch darauf hinweisen, dass es im Alten Testament immer wieder üblich war, dass also Kinder in eine Priesterfamilie eingeführt wurden und dann dort von dieser Familie des Priesters auch betreut wurden, um auf diese Art und Weise schon von Kindesbeinen an hineinzuwachsen in einen zukünftigen priesterlichen Dienst. Die Familie des Priesters hat sich um diese Kinder bemüht, hat sie aufgezogen, hat sie betreut. Und auf diese Art und Weise waren also diese Kinder schon von klein auf in eine priesterliche Familie eingebettet. Nun hören wir, wie es weitergeht. Und da lesen wir nun im ersten Buch Samuel im zweiten Kapitel weiter. Zweites Kapitel, Vers 12 bis 14 und Vers 17 bis 19. Also, zweites Kapitel, Vers 12 bis 14 und dann Vers 17 bis 19. Da wird uns nun berichtet, dass der Priester Eli zwei nichtsnutzige Söhne hatte. Hören wir mal den Text. Die Söhne Elis waren nichtsnutzige Menschen. Sie kümmerten sich nicht um den Herrn und sie pflegten sich gegenüber dem Volk so zu verhalten. So oft jemand ein Schlachtopfer darbrachte und das Fleisch kochte, kam ein Diener des Priesters mit einer dreizinkigen Gabel in der Hand. Er stach in den Kessel oder in den Topf, in das Becken oder die Schüssel und alles, was die Gabel herausholte, nahm der Priester für sich. So machten sie es bei allen Israeliten, die dorthin nach Schilo kamen. Die Sünde der jungen Männer war sehr schwer in den Augen des Herrn, denn sie behandelten das Opfer des Herrn mit Verachtung. Der junge Samuel aber versah den Dienst vor dem Angesicht des Herrn, bekleidet mit dem leinenen Ephod. Da müssen wir mal ganz kurz erklären, was ein Ephod ist. Das Ephod war das priesterliche Gewand, das aus kostbaren Stoffen hergestellt wurde. Nun wird uns berichtet, dass der junge Samuel mit einem leinenen Ephod bekleidet war. Er trug also nicht ein priesterliches Gewand, aber er trug ein liturgisches Gewand, das aus einfachen Leinen hergestellt war. Also lesen wir das noch einmal. Der junge Samuel aber versah den Dienst vor dem Angesicht des Herrn, bekleidet mit dem leinenen Ephod, also mit einem liturgischen Gewand. Seine Mutter machte ihm immer wieder ein kleines Obergewand und brachte es ihm jedes Jahr mit, wenn sie zusammen mit ihrem Mann hinaufzog, um das jährliche Opfer in Schilo darzubringen. Nun lesen wir weiter im zweiten Kapitel ab Vers 22. Zweites Kapitel, Vers 22. Eli war sehr alt geworden. Er hörte von allem, was seine Söhne allen Israeliten antaten. Auch, dass sie mit den Frauen schliefen, die sich vor dem Eingang des Offenbarungszeltes aufhielten. Er sagte zu ihnen, warum tut ihr so etwas? Warum muss ich von allen Leuten solche schlimme Dinge über euch hören? Nein, meine Söhne, was man, wie ich höre, im Volk des Herrn über euch verbreitet, ist nicht gut. Wenn ein Mensch gegen einen Menschen sündigt, kann Gott Schiedsrichter sein. Wenn aber ein Mensch gegen den Herrn sündigt, wer kann dann für ihn eintreten? Aber sie hörten nicht auf die Stimme ihres Vaters, denn der Herr war entschlossen, sie umkommen zu lassen. Der Knabe Samuel aber wuchs heran und gewann immer mehr an Gunst beim Herrn und auch bei den Menschen. Der junge Samuel Da lesen wir nun weiter im drittes Kapitel ab Vers 1. Kapitel 3 ab Vers 1. Der junge Samuel versah den Dienst des Herrn unter der Aufsicht Elis. In jenen Tagen waren Worte des Herrn selten. Visionen waren nicht häufig. Eines Tages geschah es nun. Eli schlief auf seinem Platz. Seine Augen waren schwach geworden und er konnte nicht mehr sehen. Die Lampe Gottes war noch nicht erloschen und Samuel schlief im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes stand. Da rief der Herr den Samuel und Samuel antwortete: Hier bin ich. Dann lief er zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte: Ich habe dich nicht gerufen, geh wieder schlafen. Da ging er und legte sich wieder schlafen. Der Herr rief noch einmal: Samuel! Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte: Ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder schlafen. Samuel kannte den Herrn noch nicht. Und das Wort des Herrn war ihm noch nicht geoffenbart worden. Da rief der Herr den Samuel wieder zum dritten Mal. Er stand auf und ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben gerufen hatte. Eli sagte zu Samuel: Geh, leg dich schlafen. Wenn er dich wieder ruft, dann antworte: Rede, Herr, denn dein Diener hört. Samuel ging und legte sich an seinen Platz nieder. Da kam der Herr, trat zu ihm heran und rief wie die vorigen Male: Samuel, Samuel! Und Samuel antwortete: Rede, denn dein Diener hört. Der Herr sagte zu Samuel: Fürwahr, ich werde in Israel etwas tun, sodass jedem, der davon hört, beide Ohren gellen. An jenem Tag werde ich an Eli vom Anfang bis zum Ende alles verwirklichen, was ich seinem Hause angedroht habe. Ich habe ihm angekündigt, dass ich über sein Haus für immer das Urteil gesprochen habe wegen seiner Schuld. Denn er wusste, wie seine Söhne Gott lästern und gebot ihnen nicht Einhalt. Darum habe ich dem Haus Eli geschworen: Die Schuld des Hauses Eli kann durch Opfer und durch Gaben in Ewigkeit nicht gesühnt werden. Samuel blieb bis zum Morgen liegen. Dann öffnete er die Türen zum Haus des Herrn. Er fürchtete sich aber, Eli von der Vision zu berichten. Da rief Eli Samuel und sagte: Samuel, mein Sohn. Er antwortete: Hier bin ich. Eli fragte: Was war es, das er zu dir gesagt hat? Verheimliche mir nichts. Gott möge dir dies und das antun, wenn du mir auch nur eines von all den Worten verheimlichst, die er zu dir gesprochen hat. Da teilte ihm Samuel alle Worte mit und verheimlichte ihm nichts. Darauf sagte Eli: Es ist der Herr. Er tue, was ihm gefällt. Samuel wuchs heran, und der Herr war mit ihm und ließ keine von all seinen Worten unerfüllt. Ganz Israel, von Dan bis Beersheba, erkannte, dass Samuel als Prophet des Herrn beglaubigt war. Auch weiterhin erschien der Herr in Schilo. Der Herr offenbarte sich Samuel in Schilo durch sein Wort. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist eine der schönsten Stellen des Alten Testaments. Hier wird Samuel von Gott berufen, von Gott angesprochen. Aber dieser junge Mann kannte die Stimme Gottes noch nicht. Und er dachte, dass der Priester Eli ihn gerufen hätte. Und zweimal wird er von Gott angerufen und jedes Mal geht er zum Priester. Und dann erkennt der Priester, dass Gott diesen jungen Mann angerufen hatte. Und er sagt ihm, wie er sich verhalten soll und sagt, rede, Herr, denn dein Diener hört. Und wie dann Gott wieder den Samuel anruft, dann antwortet er, rede, Herr, denn dein Diener hört. Und dann offenbart sich Gott dem Samuel und sagt ihm, was er mit dem Haus, mit der Familie von Eli vorhat. Und da merken wir auch für uns, wie wir antworten sollen, wenn Gott uns anruft. Es ist oft am Anfang ganz eigenartig, wenn Gott uns in unserem Inneren anruft. Wir müssen diese Anrufung Gottes, die auch in unserem Leben immer wieder erfolgt, erst kennenlernen. Wir alle haben schon erfahren, dass wenn wir in einem tiefen Gebet sind, dass dann oft eine Anrufung Gottes erfolgt. Es wird uns etwas bewusst. Es wird plötzlich etwas klar. Wir werden plötzlich in eine gewisse Richtung auch gedrängt. Wir spüren, Gott greift ein und beginnt uns zu führen. Und da müssen wir nun lernen, auf Gott einzugehen. Und da dürfen wir bei unserem inneren Gebet immer wieder sagen, rede, Herr, denn dein Diener hört. Also in der Tiefe des Gebetes, oft vor dem Allerheiligsten, da vernehmen wir oft die Führung Gottes. Und manchmal vernehmen wir auch eine Botschaft Gottes. Je mehr wir in das Gebet eindringen, umso deutlicher wird diese Stimme. Und da spüren wir, das ist nicht unsere eigene Stimme. Das ist nicht eine Einbildung, sondern das ist das Wort Gottes. Und wir erkennen das auch daran, dass es oft so ganz anders ist, als wir uns das vorgestellt hätten. Und wenn es so ganz anders ist, dann ist es sicherlich nicht unser eigener Wunsch, sondern dann nimmt uns Gott geistig gesprochen bei der Hand und führt uns. Und da müssen wir dann immer sagen, rede, Herr, dein Diener hört. Wir sind Diener Gottes und sind bereit, deinem Wort zu folgen und das zu tun, was uns Gott sagt. Und nicht immer ist das ganz einfach. Und manchmal ist es auch schmerzhaft. Aber das ist genau das, was wir immer wieder erfahren. Gott greift auch in unser Leben ein. Natürlich gibt es die prophetischen Gestalten, die eine besondere Berufung haben. Ja? Aber dieses Angesprochenwerden von Gott, das geschieht bei jedem Menschen, wenn er sich tief in das Gebet hineinbegibt. Und wenn er vor dem Euer Allerheiligsten kniet, dann hört er, spürt er, wie Gott sich an ihn wendet. Dann erlebt er auch diese innere Erleuchtung. Und das können wir eben vom Propheten lernen. Und da heißt es nun eben, dass auch die Menschen gemerkt haben, dass hier Gott diesen Mann zum Propheten erwählt hat. Ganz Israel heißt es von Dan, das ist das Stammesgebiet von einem Stamm, der Stamm Dan, das ist ganz oben im Norden, bis nach Beersheba. Beersheba, das war eine Stadt ganz im Süden von Israel. Also wenn wir das mal ein bisschen frei übersetzen, heißt es ganz Israel von ganz im Norden bis ganz hinunter zum Süden, erkannte, dass Samuel als Prophet des Herrn beglaubigt war. Und immer wieder wendet sich Gott an Samuel. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen nun zu einem recht dramatischen Kapitel im ersten Buch Samuel und da hören wir, wie er zu einem Krieg gekommen ist. Das Volk der Israeliten zog wieder einmal gegen die Philister in den Krieg. Wir haben diese Philister schon kennengelernt, das war ein Seefahrervolk. Und dieses Seefahrervolk, das hat sich an der Küste von Palästina niedergelassen. Und dieses Volk war in seiner ganzen Entwicklung weit fortgeschrittener als das Volk der Israeliten. Und immer wieder kam es in der Geschichte des Volkes Israel zu kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Philistern. Und im Buch Samuel wird uns nun berichtet, dass es wieder einmal zu einer solchen Auseinandersetzung gekommen ist. Wir lesen nun im vierten Kapitel des ersten Buches Samuel. Also, viertes Kapitel, Vers 1 bis Vers 11. Das Volk Israel zog gegen die Philister in den Krieg. Sie schlugen ihr Lager bei Eben-Ezer auf und die Philister hatten ihr Lager in Afek. Die Philister rückten in Schlachtordnung gegen Israel vor und der Kampf wogte hin und her. Israel wurde von den Philistern besiegt, die von Israels Heer auf dem Feld etwa 4000 Mann erschlugen. Als das Volk ins Lager zurückkam, sagten die Ältesten Israels: Warum hat der Herr heute die Philister über uns siegen lassen? Wir wollen die Bundeslade des Herrn aus Schilo zu uns holen. Er soll in unsere Mitte kommen und uns aus der Gewalt unserer Feinde retten. Das Volk schickte also Männer nach Schilo und sie holten von dort die Bundeslade des Herrn der Heere, der über den Cherubim thront. Hophni und Pinhas, die beiden Söhne des Priesters Eli, begleiteten die Bundeslade Gottes. Als nun die Bundeslade des Herrn ins Lager kam, erhob ganz Israel ein lautes Freudengeschrei, sodass die Erde dröhnte. Die Philister hörten das laute Geschrei und sagten: Was ist das für ein lautes Geschrei im Lager der Hebräer? Als sie erfuhren, dass die Lade des Herrn ins Lager gekommen sei, fürchteten sich die Philister, denn sie sagten: Gott ist zu ihnen ins Lager gekommen. Und sie riefen: Wehe uns, denn so etwas ist früher nie geschehen. Wehe uns! Wer rettet uns aus der Hand dieses mächtigen Gottes? Das ist der Gott, der Ägypten mit allerlei Plagen geschlagen hat. Seid dapper, Philister, seid Männer, damit ihr nicht den Hebräern dienen müsst, wie sie euch gedient haben. Seid Männer und kämpft. Da traten die Philister zum Kampf an und Israel wurde besiegt, sodass sie alle zu ihren Zelten flohen. Es war eine schwere Niederlage. Von Israel fielen 30.000 Mann Fußvolk. Die Lade Gottes wurde erbeutet und die beiden Söhne Elis fanden den Tod. Ein Mann aus dem Stamm Benjamin lief vom Schlachtfeld weg und kam noch am gleichen Tag nach Schilo mit zerrissenen Kleidern und Staub auf dem Kopf. Als er ankam, saß Eli auf seinem Stuhl neben der Straße und hielt Ausschau, denn er hatte Angst um die Lade Gottes. Als der Mann kam und in der Stadt berichtete, schrie die ganze Stadt auf. Eli hörte das laute Geschrei und fragte: Was bedeutet dieser Lärm? Der Mann lief schnell herbei und berichtete Eli. Eli war 98 Jahre alt. Seine Augen waren starr geworden, sodass er nicht mehr sehen konnte. Der Mann sagte zu Eli: Ich bin der Mann, der vom Schlachtfeld gekommen ist. Ich bin heute aus der Schlacht geflohen. Eli fragte: Wie ist es denn zugegangen, mein Sohn? Der Bote antwortete: Israel ist vor den Philistern geflohen. Das Volk hat eine schwere Niederlage erlitten. auch deine beiden Söhne sind tot. Und die Lade Gottes ist weggeschleppt worden. Als er die Lade Gottes erwähnte, fiel Eli rückwärts von seinem Stuhl neben dem Tor, brach sich das Genick, denn er war ein alter und schwerfälliger Mann. Diese Verse stimmen uns sehr nachdenklich. Die Israeliten waren der Meinung, dass die Anwesenheit der Bundeslade dafür sorgen würde, dass sie die Philister schlagen würden. Aber da wird uns durch dieses Buch verständlich gemacht, dass man nicht ein sündiges Leben führen kann und dann plötzlich Gott anrufen kann. Und da geschieht nun das Unglaubliche. Die Philister besiegen die Israeliten trotz der Anwesenheit der Bundeslade. Die Philister selber haben sehr wohl gewusst, welche Bedeutung diese Bundeslade hat. Und sie haben auch erkannt, dass diese Bundeslade ein Zeichen für die Gegenwart Gottes in diesem Volk war und dass dieser Gott den Israeliten gegenüber den Ägyptern zum Sieg verholfen hatte. Aber dieses Mal war ein ganz anderes Umfeld. Die Sündhaftigkeit, vor allem auch der Söhne von Eli, hatte dafür gesorgt, dass Gott seinem eigenen Volk nicht beistand. Das sollte auch ein Zeichen sein. Wir können also nicht einfach darauf losleben, wie wir wollen. Und wenn es uns schlecht geht, dann sagen wir, Gott ist bei uns und dann wird schon alles gut gehen. Nein, wir sind immer dazu aufgerufen, ganz im Sinne Gottes zu leben. Und dann dürfen wir darauf hoffen, dass Gott uns hilft, wenn wir uns in einer schwierigen Situation befinden. Und nun hören wir, wie es weitergeht. Die Philister brachten die Bundeslade, die sie erbeutet hatten, von Eben-Ezer nach Aschdod. Dann nahmen sie die Lade Gottes, brachten sie in den Tempel ihres Gottes Dagons und stellten sie neben der Statue von Dagon auf. Als die Einwohner von Aschdod aber am nächsten Morgen aufstanden, war die Statue Dagons vornübergefallen und lag vor der Lade des Herrn mit dem Gesicht auf dem Boden. Sie nahmen Dagon und stellten ihn wieder an seinen Platz. Doch als sie am nächsten Morgen in der Frühe wieder aufstanden, da war Dagon wieder vornübergefallen und lag vor der Lade des Herrn mit dem Gesicht auf dem Boden. Dagons Kopf und seine beiden Hände lagen abgeschlagen auf der Schwelle. Nur der Rumpf war Dagon geblieben. Deshalb treten die Priester Dagons und alle, die in den Tempel Dagons kommen, bis zum heutigen Tag nicht auf die Schwelle des Dagons von Aschdod. Hier wird also etwas klar gemacht. Die Philister bringen die Bundeslade in den Tempel von ihrem Gott Dagon. In diesem Tempel war eine große Statue dieses Gottes. Und dann passiert Folgendes, dass in der Nacht diese Statue umkippt und mit dem Gesicht nach unten vor der Bundeslade liegt. Und das wiederholt sich noch einmal. Und es brechen sogar die beiden Hände weg und auch der Kopf war abgeschlagen. Hier wurde also ein übernatürliches Zeichen gesetzt, dass dieser Gott der Philister nicht der wahre Gott ist und vom Gott Israels besiegt wird. Und dann geht der Text noch weiter. Da heißt es, die Hand des Herrn lastete schwer auf den Einwohnern von Aschdod und er versetzte sie in Schrecken und schlug Aschdod und sein Gebiet mit der Beulenpest. Als die Einwohner von Aschdod sahen, was geschah, sagten sie, die Lade des Gottes Israels darf nicht bei uns bleiben, denn seine Hand liegt schwer auf uns und unserem Gott Dagon. Nun lesen wir weiter im Kapitel 6, 6. Kapitel, Vers 1 bis 3 und dann Vers 7 bis 15. 6. Kapitel, Vers 1 bis 3 und dann Vers 7 bis 15. Die Lade des Herrn war 7 Monate lang im Gebiet der Philister. Dann riefen die Philister ihre Priester und Wahrsager herbei und fragten sie, was sollen wir mit der Lade des Herrn machen? Gebt uns Auskunft, auf welche Weise wir sie an den Ort zurückschicken sollen, an den sie gehört. Die antworteten, macht also jetzt einen neuen Wagen, holt 2 säugende Kühe, auf die noch kein Joch gelegt worden ist, und spannt die Kühe vor den Wagen. Dann nehmt die Lade des Herrn und stellt sie auf den Wagen und legt daneben in einer Tasche die goldenen Gegenstände, die ihr ihm als Sühnegabe entrichten wollt. Dann lasst sie fortziehen. Gebt aber Acht, wenn die Bundeslade in Richtung Beth-Schemesh, also in ihr Gebiet, hinaufzieht, dann war er es, also Gott, der uns dieses große Unheil zugefügt hat. Wenn nicht, dann wissen wir, dass nicht seine Hand uns getroffen hat, sondern dass es ein Zufall gewesen ist. Die Leute machten es so. Sie nahmen 2 säugende Kühe und spannten sie an den Wagen. Ihre Kälber aber hielten sie zu Hause zurück. Sie stellten die Lade des Herrn auf den Wagen. Die Kühe aber gingen geradewegs in Richtung Beth-Schemesh. Sie folgten genau der Straße, wichen weder nach rechts noch nach links ab und brüllten immer zu. Da haben also jetzt die Philister verstanden, dass hinter diesen Ereignissen der Gott der Israeliten stand. Die Fürsten der Philister folgten ihnen bis zur Grenze von Beth-Schemesh. Die Leute von Beth-Schemesh waren gerade im Tal bei der Weizenernte. Als sie aufblickten und die Lage sahen, die Bundeslade sahen, freuten sie sich sehr darüber. Als der Wagen bis zum Feld Josuas von Beth-Schemesh gekommen war, blieb er stehen. Dort lag ein großer Stein. Sie spalteten das Holz des Wagens und brachten die Kühe dem Herrn als Brandopfer dar. Die Leviten hatten die Lade des Herrn und die Tasche, die neben ihr stand und in der goldene Gegenstände waren, herabgehoben und auf den großen Stein gestellt. Die Männer von Beth-Schemesh brachten an jenem Tag dem Herrn Brandopfer und Schlachtopfer dar. Wir sehen also, wie jetzt die Bundeslade zurückkehrt. Und da gab es ganz genaue Anweisungen von Seiten der Priester und Wahrsager des Gottes Dagon. Die Leute sollten also einen Wagen bereitstellen und Kühe davor spannen und dann die Bundeslade auf diesen Wagen stellen. Und dann würden sich die Kühe in Bewegung setzen und so geschah es dann auch. Und sie gingen genau in das Gebiet von Beth-Schemesh zu, in dem die Israeliten wohnten. Und auf diese Art und Weise kehrte also die Bundeslade wieder in das Gebiet von den Israeliten zurück. Und dann wurde diese Bundeslade mit großer Freude empfangen. Man hat dann die Bundeslade von dem Wagen heruntergenommen, hat das Holz von dem Wagen verwendet, um ein Feuer zu entfachen, und dann brachte man die Kühe noch als Schlachtopfer dar. Die Bundeslade kehrt also wieder zurück in das Gebiet von Israel. Aber es war eine große Lektion gewesen für das ganze Volk, dass diese Botschaft verstanden hatte, dass Gott dem Volk beisteht, aber dass das Volk auch dazu verpflichtet ist, entsprechend zu leben. Und das ist auch eine Botschaft für uns. Auch wir müssen uns bemühen, so zu leben, wie Gott es möchte. Und dann können wir uns jederzeit an Gott wenden. Aber wir dürfen nicht ohne Gott leben und dann plötzlich von ihm verlangen, dass er uns hilft. Es braucht immer diese Verbindung mit Gott. Es braucht auch den Gehorsam gegenüber Gott. Und dann ist Gott uns in einer besonderen Weise nahe. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen nun zu einer ganz bekannten Begebenheit, die uns im Buch Samuel geschildert wird, im ersten Buch. Und da geht es ganz konkret um die Weihe des ersten Königs von Israel. Die Israeliten hatten bis jetzt noch keinen gemeinsamen Herrscher gehabt. In jedem Stamm regierten die Stammesältesten. Wenn aber ein wanderndes Hirtenvolk sich in einem Land niederließ, um dort zu bleiben, mussten sich seine Stämme enger zusammenschließen, um das Land gegen die Feinde zu verteidigen. Dies war nur möglich, wenn sie sich einen gemeinsamen Herrscher, einen König, gaben. Eines Tages kamen die Ältesten der Stämme Israels zu Samuel und begehrten einen König. Und nun lesen wir weiter im 8. Kapitel von diesem ersten Buch Samuel, 8. Kapitel, Vers 1. Deshalb versammelten sich alle Ältesten Israels und gingen zu Samuel nach Rama. Sie sagten zu ihm: Du bist nun alt und deine Söhne gehen nicht auf deinen Wegen. Darum setze jetzt einen König bei uns ein, der uns regieren soll, wie es bei allen Völkern der Fall ist. Aber Samuel missfiel es, dass sie sagten, gib uns einen König, der uns regieren soll. Samuel betete deshalb zum Herrn und der Herr sagte zu Samuel, hör auf die Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir sagen. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen. Ich soll nicht mehr ihr König sein. Das entspricht ganz ihren Taten, die sie immer wieder getan haben, seitdem ich sie aus Ägypten herausgeführt habe, bis zum heutigen Tag. Sie haben mich verlassen und anderen Göttern gedient. So machen sie es nun auch mit dir. Doch hör jetzt auf ihre Stimme, warne sie aber eindringlich und mach ihnen bekannt, welche Rechte der König hat, der über sie herrschen wird. Samuel teilte dem Volk, das einen König von ihm verlangte, alle Worte des Herrn mit. Er sagte, das werden die Rechte des Königs sein, der über euch herrschen wird. Er wird eure Söhne holen und sie für sich bei seinen Wagen und seinen Pferden verwenden. Und sie werden vor seinem Wagen herlaufen. Er wird sie zu Obersten über Abteilungen von 1000 und zu Führern über Abteilungen von 50 machen. Sie müssen sein Ackerland pflügen und seine Ernte einbringen. Sie müssen seine Kriegsgeräte und die Ausrüstung seiner Streitwagen anfertigen. Eure Töchter wird er holen, damit sie ihm Salben zubereiten und kochen und backen. Eure besten Felder, Weinberge und Ölbäume wird er euch wegnehmen und seinen Beamten geben. Von euren Äckern und von euren Weinbergen wird er den Zehnten erheben und ihn seinen Höflingen und Beamten geben. Eure Knechte und Mägde, eure besten jungen Leute und alle Esel wird er holen und für sich arbeiten lassen. Von euren Schafherden wird er den Zehnten erheben. Ihr selber werdet seine Sklaven sein. An jenem Tag werdet ihr wegen des Königs, den ihr euch erwählt habt, um Hilfe schreien. Aber der Herr wird euch an jenem Tag nicht antworten. Doch das Volk wollte nicht auf Samuel hören, sondern sagte, nein, ein König soll über uns herrschen. Auch wir wollen wie alle anderen Völker sein. Unser König soll uns Recht sprechen. Er soll vor uns herziehen und soll unsere Kriege führen. Samuel hörte alles an, was das Volk sagte und trug es dem Herrn vor. Und der Herr sagte zu Samuel, hör auf ihre Stimme und setze ihnen einen König ein. Da sagte Samuel zu den Israeliten, geht heim, jeder in seine Stadt. Wir hören also, wie es hier zu einer Wende kommt in der Geschichte des israelitischen Volkes. Es kommt hier zum Übergang von der Zeit der Richter, in der Stammesführer die einzelnen Stämme geleitet haben, zur Zeit der Könige. Ab dem 11. Jahrhundert vor Christus, man kann es ziemlich genau festlegen, ab das Jahr 1020 vor Christus, kam es also zu dieser Wende, dass Israel einen König bekam. Aber das war für das Volk Israel doch etwas ungewöhnlich, weil nämlich eigentlich Gott der König dieses Volkes war. Gott hatte das Volk geführt. Durch die Wüste, bei der Landnahme, immer hatte sich Gott als der Führer erwiesen. Nun aber wollten die Ältesten einen König. Samuel war zunächst etwas betroffen. Er wendet sich an den Herrn und der Herr sagt, das entspricht genau diesem Volk. Aber, sagt er, sie sollen einen König bekommen, aber weise sie darauf hin, was dann auf sie zukommt. Und Samuel zählt hier die verschiedenen Lasten auf, die durch eine Königsherrschaft auf dieses Volk gelegt werden. Die Männer werden im Einsatz stehen, die Frauen werden im Einsatz stehen. Der König wird sich die besten Teile des Landes aussuchen. Er wird Steuern einheben, er wird Kriege führen und ähnliches mehr. Und so ist es ja dann auch tatsächlich gekommen. Aber das Volk bleibt bei seinem Willen und sagt, wir wollen einen König. Und nun gibt Gott dem Samuel den Auftrag, dass er dem Volk mitteilen soll, es wird einen König bekommen. Und Gott selbst wird dem Propheten Samuel zeigen, wer der von ihm erwählte König sein soll. Doch darüber werden wir dann das nächste Mal sprechen. Liebe Hörerinnen und Hörer, fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben heute also einiges aus dem ersten Buch Samuel gehört. Und da haben wir gehört, wie diese Mutter, diese Hanna, nach Schilo pilgert mit ihrem Mann Elkana und um einen Sohn bittet. Und wie sie Gott verspricht, dass sie diesem Sohn in einer besonderen Weise Gott weihen möchte. Und die Frau wird erhört. Sie bekommt ein Kind und gibt ihm den Namen Samuel. Und dann bringt sie nach einigen Jahren dieses Kind nach Schilo, wo sich damals die Bundeslade befand, und übergab diesen kleinen Jungen dem Priester Eli. Und wir haben gehört, wie dieser Junge dann herangewachsen ist. Und dann haben wir auch vernommen, dass in dieser Familie einiges nicht stimmte, dass es da zwei Söhne gab, die sich an den Opfergaben vergriffen haben. Und dann kommt es zur Berufung von Samuel. Samuel hat zunächst die Stimme Gottes nicht erkannt. Doch der Priester Eli weist ihn darauf hin, dass Gott ihn ruft. Und da sagt er, wenn dich Gott wieder ruft, dann sag, rede Herr, dein Diener hört. Und dann wird dieser junge Samuel zu dem Mann, an den sich Gott immer wieder wendet. Er wird zum Propheten. Und die Menschen erkennen, dass Samuel dieser Prophet Gottes ist, durch den Gott seinen Willen dem Volk mitteilt. Dann haben wir gehört auch von diesem Krieg der Philister und der Israeliten. Die Israeliten werden geschlagen. Sie holen dann die Bundeslade. Es kommt zu einem weiteren Kampf. Und die Israeliten verlieren ein zweites Mal. Die Bundeslade gerät dann in die Hand der Philister, kehrt dann aber wieder zurück in das israelitische Volk und auf das israelitische Territorium. Und schließlich haben wir dann noch gehört, wie die Ältesten sich an Samuel wenden und ihn auffordern, einen König zu bestellen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen allen und schicke einen ganz lieben Gruß an die Schweiz. Auf Wiederlüge, auf Wiederhöre. Ich freue mich auf das nächste Mal.
Sie hörten einen weiteren Teil der Sendereihe Einführung ins Alte Testament mit Herr Dr. Peter Ecker aus Brixen im Südtirol. Wir danken Radio Maria Österreich für die Zusammenarbeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihre Andrea Marti.